Könnt ihr dann die ganze Nacht ausruhen, bis morgen früh um 5. Ich möchte noch ganz kurz was ergänzen. Ich glaube, das ist wichtig für den einen oder anderen. Wichtig ist, dass wir unterscheiden zwischen Folgendes. Jesus sagt, wenn der Heilige Geist gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Johannes 16, Vers 8. Ja. Ich möchte da gern ausgewogen das darstellen, nur wir müssen in eine Richtung jetzt betonen, weil die andere schon überbetont ist. Ja. Aber Johannes 16, Vers 8 sagt Jesus, wenn der Heilige Geist gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und Gerechtigkeit und Gericht. Und Jesus nimmt da dieses Wort, der Heilige Geist überführt von Sünde. Überführen. Im Englischen convict. Er überzeugt mich. Er legt mir das dar, er zeigt mir das. Und das ist das, was der Heilige Geist macht. Wenn er uns Sünde zeigt, dann überführt er uns von Sünde. Dann schlägt unser Gewissen, dann merken wir das, dann spricht er zu uns. Habt ihr es gefunden? Johannes 16, Vers 8. Also der Heilige Geist überführt uns. Und das ist zu einem Zweck, nämlich uns zu helfen und uns zu heilen. Uns zu helfen, da rauszukommen. Deswegen überführt uns der Heilige Geist. Er zeigt uns Sünde, damit wir da rauskommen. Manchmal schlägt unser Gewissen, manchmal tut es auch weh. Manchmal ist es unangenehm, ja, wenn man dann überführt wird. Und manchmal ist es total peinlich. Manchmal möchte man sich verkriechen und sich verstecken. Es geht mir manchmal so, ich denke, oh nein, das ist schrecklich, wenn der Heilige Geist einem manchmal zeigt, wie es in einem aussieht. Er überführt uns, aber das ist sein Werk, um uns zu helfen und uns rauszuführen und uns, damit wir Buße tun können und frei werden. Das ist sein Wunsch. Der Teufel macht was?
Er klagt uns an.
Genau. Was hast du da für ein Wort?
Verdammen.
Verdammen. Genau. Der Teufel verdammt uns. Aber er sagt nicht, ich verdamme dich. Er sagt, hallo, ich bin der Heilige Geist, ich überführe dich jetzt. Aber was macht er? Er verdammt uns. Du, guck dir das an, was du wieder gemacht hast. Du wirst nie was, das wird nie klappen. Und jetzt hast du schon wieder gesündigt. Und du sinkst immer tiefer und immer tiefer in die Schuld und immer tiefer in deine Depression. Und du denkst, das ist der Heilige Geist und hörst auf die Stimme. Weil der verdammt dich und er macht dich klein und er macht dich schlecht und er macht dich fürchterlich. Er drückt dich runter und du kannst Buße tun, bis du schwarz wirst. Du wirst niemals da rauskommen. Du tust immer mehr Buße und es ist irgendwie nie genug. Und die Depression nimmt zu. Du merkst, du kommst nicht raus. Er holt dich nicht hoch. Das ist das Werk des Teufels. Verdammen gleich Teufel. Überführen gleich Heiliger Geist. Und das müssen wir unbedingt unterscheiden in unserem Leben. Ganz wichtig. Und wenn wir merken, der Heilige Geist überführt uns, oh, es ist peinlich und alles, aber du merkst, da ist Hoffnung drin. Und du kommst raus. Beim Teufel ist keine Hoffnung. Da ist eine Decke eine dunkle Decke kommt auf dich. Du hast gesündigt und der tut noch zusätzlich eine dunkle Decke auf dich. Der liegt vor Augen, aber du bist unter Verdammnis. Hier ist die Lösung. Wie komme ich raus, wenn der Heilige Geist mich überführt, dann tue ich Buße. Also, oder überführen, die Lösung ist Buße. Bei Verdammnis vom Teufel, was ist die Lösung? Ist nicht Buße.
Widerstehen.
Doch, es gibt eine Lösung.
Widerstehen.
Widerstehen, genau.
Ach
so, nee, ach so, die Lösung, die der Teufel gibt, ist, da gibt es keine Lösung, richtig. Aber für uns gibt es eine Lösung, hier rauszukommen. Genau, widerstehen, beziehungsweise, ja, geistlicher Kampf, ja. Widerstehen, genau. Widerstehen, oh, meine Schrift wird immer besser liegen. Also bei Überführung, wenn wir merken, der Herr zeigt mir Sünde, tue ich Buße, ich kehre um. Ich demütige mich, wenn ich merke, ich komme unter Verdammnis, ich komme unter eine Decke, ich komme überhaupt nicht raus durch Buße, ja? Dann muss ich aufstehen und sagen, jetzt ist genug. Ich widerstehe dem Teufel. Ich sage, der Herr hat mir vergeben. Und wenn das nicht hilft, dann gehst du zu einem Bruder oder einer Schwester, dann betet da nochmal zusammen, dass du einen Zeugen hast. Und dann kannst du sagen, da habe ich einen Zeugen, ich habe mit Sabine gebetet. Und das ist mein Zeuge, der Herr hat mir vergeben nach seinem Wort. Und Teufel, du verschwindest jetzt in Jesu Namen.
Amen.
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 Gut. Wir kommen in allen möglichen Gebieten rum heute. Okay. Nochmal zur Verführung in der Endzeit. Also wir haben falsche Christusse, falsche Propheten, aber Jesus sagt noch mehr. Das Dritte, da sagt er alles drei zusammen. Matthäus 24 sind wir wieder. Matthäus 24. Vers 24, kann man sich gut merken, 24. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen, er sagt das jetzt beides nochmal, und sie werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Also schärfer kann man ja gar nicht mehr sein. Nochmal das, siehe, ich habe es euch gesagt, ja. Warum um, wenn möglich? Ja, weil natürlich die Auserwählten auf Zeichen und Wunder abfahren, ist doch klar. Wie kann man die kriegen? Durch einen falschen Christus, falsche Propheten und Wunder. Wenn möglich, würden sogar die Auserwählten verführt, aber alle anderen werden verführt davon. Falsche Wunder. Und das ist dasselbe, was Paulus sagt im 2. Thessalonicher Brief, dass der Antichrist mit großen Zeichen und Wundern kommt. Kennt ihr die Stelle? 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 10. Aber fangen wir mal vorher an. Dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird mit dem Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen. Dafür, warum? Dafür, dass sie die Liebe zur Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Deswegen gehen Leute verloren. Aber Jesus redet von falschen Wundern und Paulus redet auch von falschen Wundern. Falsche Wunder. Ich habe schon öfter was mitgekriegt, wo Wunder gesagt wurden. Das soll jetzt ein Wunder passiert sein. Ich war in Heilungsgottesdiensten und da wurde proklamiert, dass da jetzt ein Wahnsinnswunder geschehen sei. Und ich dachte, wo ist jetzt das Wunder gewesen? Habe ich irgendwie nicht mitgekriegt. Und alle waren begeistert, aber ich habe irgendwie gar kein Wunder gesehen. Wart ihr schon in solchen Gottesdiensten? Es wurde Wahnsinns-Tara und steh jetzt auf. Und dann so eine gelähmte Frau ging zwei Schritte und alle, ja, sie ist geheilt. Und ich dachte, also, naja, ich weiß nicht so richtig. Mein gesunder Menschenverstand sagt mir, sie ist nicht geheilt. Ja, also solche Sachen habe ich schon öfter mal erlebt. Und das ist meines Erachtens ist das im besten Fall menschlicher Humbug und Charlatanerie. Da fällt man einen Abend drauf rein, ist ganz begeistert. Am nächsten Tag hat man Fadengeschmack und weiß eigentlich, dass das alles ein Käse ist. Davon redet hier Jesus nicht. Er redet, glaube ich, von echten Wundern. Von echten übernatürlichen Dingen, die passieren. Mit Power vom Teufel. Die so beeindruckend sind, dass die Leute wissen, das ist ein Wunder, das ist jetzt echt, da ist echt was passiert. Das ist richtig ein Ding gewesen jetzt hier. Und das ist so stark, sagt Jesus, so eine Kraft da drin, dass wenn es möglich wäre, sogar die Auserwählten verführt würden. Das ist doch was, oder? Und wie gehen wir damit um, wenn Jesus das uns sagt? Ich glaube, die Lösung ist nicht zu sagen, oh, bei Zeichen und Wunder lassen wir lieber die Finger davon. Das ist alles nichts. Das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist, dass wir das Echte kennen. Dass wir wissen, wie Gott ist, wie das sich anfühlt, wenn er wirkt. Ja, wie das ist, wenn Jesus jemand berührt, wenn Jesus jemand heilt, wenn Jesus jemand freisetzt. Das müssen wir mal erleben, das müssen wir sagen, Jesus, tu das unter uns, wir müssen ihm Raum dafür geben. Und dann können wir das unterscheiden, wie es ist, wenn was falsch ist. Dann sehen wir das, dann sehen wir, Moment, da stimmt was nicht, das ist nicht heilig, was da abgeht. Mein Geist sagt mir mit aller Kraft, das ist faul, und wenn das auch tausendmal jetzt hier passiert ist, mein Geist sagt mir in mir, das ist nicht echt. Oder es ist von der Gegenseite. So müssen wir das lernen. Es nützt nichts, wenn wir sagen, mit Wundern wollen wir gar nichts zu tun haben. Das nützt nichts. Weil Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Gott ist ein Gott, der Wunder tut durch die ganze Bibel hindurch. Und Jesus war ein Gott, der Wunder tut. Und die Apostel haben Wunder getan. Und nicht nur die Apostel. Es gab einen Jünger, der hieß Ananias, von dem heißt, er ist nur Jünger, der hat Paulus geheilt, hat ihm die Hände aufgelegt und dann konnte Paulus wieder sehen. Und so weiter. Gott ist ein Gott, der Wunder tut, das bezeugt Gottes Wort. Und er hat die echten Wunder gepachtet. Und es gibt diesen guten Vergleich, wir können nur wissen, wie falsch Geld sich anfühlt, wenn wir wissen, wie echtes Geld sich anfühlt. Wenn du echtes Geld angefühlt hast und weißt, wie sich das anfühlt, dann weißt du auch, wenn du ein Falschgeld kriegst, wie sich das anfühlt. Und Wunder werden nur deswegen getäuscht vom Teufel, weil es was Echtes gibt. Falsche Wunder gibt es nur deswegen, weil es echte Wunder gibt. Sonst müsste man nicht sagen, falsch. Es gibt deswegen Wunder der Lüge, weil es Wunder der Wahrheit gibt. Ist das logisch? Sonst würde Jesus einfach sagen, da kommt jemand mit Wundern und das ist schlimm. Das sagt er aber nicht.
Wie ist das? Der Teufel kann ja nicht nur das kopieren, was Gott macht, was anderes kann er ja nicht.
Ja. Er macht was aus seiner Kraft. Und wir müssen aufpassen, nicht alles, was übernatürlich ist, ist von Gott. Nicht alles, was übernatürlich ist, ist von Gott. Das gibt manchmal das Argument, ja, weil es funktioniert, ist es von Gott. Gerade auf diesem Gebiet von alternativer Medizin höre ich das öfter mal. Weil es funktioniert, ist es gut. Das ist nicht die Wahrheit. Ich streite auch gar nicht ab. Zum Beispiel das Thema Homöopathie, haben wir gestern kurz angesprochen. Ich glaube, dass Homöopathie wirkt. Ich glaube, dass da Kräfte angezapft werden. Das ist nicht neutral, das ist nicht nur Einbildung. Es gibt Kräfte, die da wirken, und es gibt Kräfte, die man freisetzt über seinem Leben, die absolut negativ sind. Ich habe einen Mann gesprochen, der sagte, er hat ganz schlimme Rückenschmerzen die ganze Zeit. Aber er geht zu so einer, nennt sich das Heilpraktikerin, und die hat so ein Mittel, das hilft absolut super. Kriegt da einmal im Jahr eine Spritze, die es hilft. Sag, was ist denn da drin? Weiß ich auch nicht. Das holt sie sich bei irgendeiner Indianerin in Amerika einmal im Jahr zum Mittel. Geht da zu so einer indianischen Zauberin, lässt dieses Mittel besprechen, bezaubern, macht das in die Spritze rein, drückt denen das im Rücken, die Schmerzen sind weg für ein Jahr.
Für wie viel Geld?
Keine Ahnung. Er hat mir gesagt, es wirkt. Was wirkt da? Das ist nicht Gott, der da wirkt. Das ist auf jeden Fall nicht Gott, was da wirkt. Ja. Nicht alles, was übernatürlich ist, ist von Gott. Wir müssen da echt aufpassen. Wir müssen unterscheiden. Wir müssen sagen, das ist nicht von Gott. Alles, was verfügbar ist in unserer Kraft, ist nicht von Gott. Der Heilige Geist lässt nicht über sich verfügen. Wir gehorchen ihm, er gehorcht nicht uns. Alles, was sich von Gott in eine kleine Tube drücken lässt und dann funktioniert, das ist nicht von Gott. Das kann nicht sein. Alles, was wir manipulieren können, geistliche Kräfte, übernatürliche Kräfte, die wir manipulieren können, sind nicht von Gott. Es sind Kräfte vom Teufel. Und er tut so, als ob er sich manipulieren lässt von uns, um uns zu binden. Und es gibt nur einen Weg. Wir müssen unterscheiden. Wir dürfen mit Okkultismus nichts zu tun haben. Wir müssen das radikal aus unserem Leben rausschmeißen. Sonst können wir nicht unterscheiden. Radikal, kein Kompromiss mit irgendwas, was mit Okkultismus zu tun hat. Wenn ihr damit irgendwas habt in eurem Leben, ihr müsst damit radikal brechen. Diese homöopathischen Sachen radikal rausschmeißen aus eurem Leben. Alles, was mit Harry Potter und Konsorten zu tun hat, Buße tun dafür und dann rausschmeißen aus eurem Leben. Okkulte Filme, die ihr angeguckt habt, tut Buße dafür und sagt euch los davon. Wenn ihr was zu tun hattet mit Wahrsagerei, mit Zauberei, mit irgend solchen Dingen, Buße tun und lossagen davon. Der Teufel hat sonst eine Tür offen in eurem Leben. Radikal das Zeug rausschmeißen. Der Herr sagt ganz klar, wir müssen da radikal sein. Und es gibt heute einen großen Irrtum in christlichen Kreisen, dass man sagt, ich kann das so ein bisschen, das schadet mir nichts. Ja? Das schadet dir. Es schadet dir. Gibt es immer diese Sache mit dem Götzenopferfleisch? Ihr kennt vielleicht diese Stelle. Ja, ich kann doch Götzenopferfleisch essen und bla bla, das schadet mir nichts. Das sagt Paulus aber nicht. Er sagt zwei Sachen. Er sagt, du kannst alles Fleisch essen, frag nicht nach. Wenn irgendeiner im Aldi die Wurst bependelt hat, frag nicht nach, isst die Wurst, fertig. Ja? Wenn irgendeiner, es gibt fast, hat mir der Friedemann gesagt, es gibt fast kein Auto, was nicht irgendwie ausgependelt wurde. Alle großen Autokonzerne pendeln ihre Autos aus mit irgendwelchen okkulten Mittelchen. Deshalb, wenn ihr euch in euer Auto setzt, ist alles okkult. Das sagt Paulus, fragt nicht nach, ist egal. Alles gehört dem Herrn. Fahrt einfach Auto, ja. Dankt ihm und fahrt Auto. Das ist egal. Das ist das, was er sagt. Aber wenn ihr irgendeine Sache davon erwartet, wenn ihr... Dacia ist auch ausgependelt, ich weiß es. Ja, was wirkt denn bei Akupunktur? Sag's mir.
Also ich meine mal, das ist diese verstärkte Durchblutung.
Ja, das ist aber nicht die Theorie von Akupunktur. Das ist die ganz klare, die Yin und Yang Philosophie, die dahinter steht. Und du kommst in Einklang mit dem Kosmos. Das, wie heißt das, Psi oder Phi oder was weiß ich, diese Kraft, die da wirkt. Chi. Das ist keine Durchblutung. Das ist ein moderner Versuch, das Ganze irgendwo zu erklären. Aber das sind diese Meridiane, die ein Abbild sind von den kosmischen Strömen, die durch deinen Körper fließen. Und darauf werden die Punkte gesetzt. Die Meridiane gibt es seit tausenden von Jahren oder ist das festgelegt in der chinesischen Medizin, wo die Nadeln gesetzt wird, um das zu stimulieren. Ob du die Nadel rechts rumdrehst oder links rumdrehst, welche Kraft dann da freigesetzt wird. Meridiane kannst du in deinem Körper physiologisch nicht nachweisen. Das ist der volle Quatsch. Da versucht man jetzt wissenschaftlich irgendwie zu sagen, ja, vielleicht ist da ein Nervenbahn dahinter. Das ist aber nicht das, was Akupunktur sagt. Das ist eine homöopathische Dosis von Akupunktur. Ja. Die wahre Kraft, die da angezapft wird, ist eine übernatürliche Kraft aus dem Kosmos. Und das ist absolut okkult. Das ist überhaupt keine Frage. Es können Leute unter Akupunktur mit bloßen Händen die Leute operieren, weil sie keine Schmerzen mehr finden. Das ist hochgradig okkult. Das kann mir keiner erzählen. Das, mein gesunder Menschenverstand sagt mir, das riecht 1000 Meter gegen den Wind. Da brauche ich nicht fragen, ist das irgendwas von Gott oder kann man das auch noch machen oder sowas. Nix da, die Finger weg von Akupunktur. Kein Kompromiss damit. Paulus sagt an einer anderen Stelle, wo es ums Götzenopferfleisch geht, ja, also er sagt, alles ist erlaubt, aber alles ist nicht alles ist nützlich. Also 1. Korinther 10, Vers 25, alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, esst, ohne es um des Gewissens willen zu untersuchen. Punkt, fertig. Ja. Das sagt er an der Stelle. Aber an der anderen Stelle sagt er was anderes, oder kurz vorher sagt er was anderes. Johannes, 1. Korinther 10, Vers 14, darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst, flieht den Okkultismus, flieht davor, sagt er zu Christen. Habt damit nichts zu tun. Guckt euch auch nicht solche Filme an. Warum wollt ihr das angucken? Warum wollt ihr okkulte Filme angucken? Harry Potter und Herr der Ringe und was weiß ich alles. Ja. Ich rede zu euch als Verständigen. Beurteilt ihr, was ich sage. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist das nicht die Gemeinschaft mit dem Blut des Christus? Da spricht er über das Abendmahl. Das Brot, das wir brechen, ist das nicht Gemeinschaft des Leibes Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen. Denn wir alle nehmen teil an einem Brot. Seht auf das Israel nach dem Fleisch. Sind nicht die, welche an dem Schlachtopfer essen, von dem Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar? Was sage ich nun? Dass das einem Götzen geopferte etwas sei? Natürlich nicht. Oder dass ein Götzenbild etwas sei? Nein, sondern, dass das, was sie opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Er droht der Gemeinde an der Stelle. Er sagt, wir können keine Gemeinschaft haben mit Dämonen, mit dämonischen Sachen. Wir können nicht, und da ist der Punkt, homöopathische Mittel nehmen und für uns daraus was erwarten, von dieser Kraft, die da drin sein soll. Dann machen wir die Tür auf. Das ist das Problem. Nicht deswegen, weil ich Wasser trinke, wo nichts drin ist. Das ist nicht der Punkt, sondern weil ich da mich eins mache mit dem Geist dahinter. Das ist 1. Korinther 10, 14 folgende.
Eine kurze Frage zu dem Fleisch. Wie sieht es eigentlich mit der Blutwurst jetzt generell aus?
Blutwurst, da schätzen wir jetzt nicht drüber.
Nehmen wir jetzt mal mit dem Erstickte, also mit der Seele, mit dem Blut.
Ich esse es nicht, weil Gottes Wort sagt, ich soll es nicht essen. Aber ich glaube nicht, dass es... Okay, ich glaube, dass es einen anderen Grund hat, warum die das damals gesagt haben, weil du sonst mit Juden keine Gemeinschaft haben kannst, wenn du es tust. Und das war damals ein Riesenthema für die Gemeinden. Okay. Falsche Wunder. Deshalb nochmal, wir müssen lernen zu unterscheiden. Keiner kann sich davor drücken, Unterscheidung zu lernen. Das bedeutet, unser Leben mit Jesus auf die Ewigkeit hin, in der Endzeit, wir müssen unterscheiden lernen. Du musst das tun, du kannst es nicht an irgendjemand anders abgeben. Du kannst nicht sagen, ja, ich gehöre zu irgendeiner Gemeinde und da kann das schon nicht passieren. Das schützt dich nicht. Und wie unterscheiden wir? Das Erste ist, wir müssen Gottes Wort kennen. Wie lernen wir unterscheiden? Durch Gottes Wort. Weil Gottes Wort ist ein zweischneidiges Schwert, was unterscheidet. Hebräer 4, Vers 12. Wir müssen Gottes Wort kennen. Das Zweite ist, wir unterscheiden durch Gottes Geist. Gottes Geist ist in uns. Und er gibt Zeugnis. Und wir müssen das kennenlernen, dieses Zeugnis, wo Paulus sagt, der Geist Christi ist in uns und wer nach dem Geist, der sich vom Geist leiten lässt, das sind Söhne Gottes. Und dann gibt es auch eine Gabe der Unterscheidung vom Heiligen Geist. Unterscheiden durch den Heiligen Geist, zum Beispiel die Gabe, die schaue ich jetzt mal die Stelle hin, 1. Korinther 12, Vers 10. Also der Heilige Geist hilft uns, Wort und Geist. Das ist nicht, dass ich jetzt zu Wort und Geist gehöre, ja, aber das ist trotzdem gut. Wir brauchen beides, das Wort und den Geist. Wie Jesus sagt, ihr irrt, weil ihr die Kraft Gottes und das Wort Gottes nicht kennt. Wir müssen die Kraft Gottes und das Wort Gottes kennen. Und das dritte ist, Hebräer 5, Vers 14, Übung der Sinne. Übung. Mein normaler, gesunder Menschenverstand und das, was ich, mein Leben mit Jesus, ich übe das, ich übe Unterscheidung, meine Sinne sind geübt zu sagen, das ist gut und das ist nicht gut. Ich merke mit der Zeit Dinge, die gut sind, Dinge, die nicht gut sind. Je mehr ich auf Gottes Wort und Gottes Geist höre, desto mehr übe ich das. Und hier sagt er, feste Speise ist für die, die geübt sind, die geübte Sinne haben. So lernen wir Unterscheidung. Und das müsst ihr machen. Ihr könnt nicht sagen, das macht mein Pfarrer für mich, das macht mein Pastor, das macht mein Hauskreisleiter. Der unterscheidet für mich, den brauche ich nur fragen. Und das bedeutet auch, diese Liebe zur Wahrheit zu haben. So eine Liebe zur Wahrheit, zu sagen, ja, ich möchte die Wahrheit wissen, ich möchte in der Wahrheit leben, ich möchte die Wahrheit annehmen. Und das Entscheidende ist, was Paulus da sagt, die Liebe zur Wahrheit. Menschen gehen verloren, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Das heißt, sie haben gar keine Lust auf Wahrheit. Denen ist Wahrheit egal. Und uns darf Wahrheit nicht egal sein. Uns darf es nicht unter Liebe willen die Wahrheit egal sein. Das geht nicht. In Gottes Wort geht immer Wahrheit und Liebe zusammen. Wir müssen die Wahrheit lieb haben. Und Gott verurteilt die, die die Lüge lieben. Die Lüge lieb haben. Wir müssen die Wahrheit lieb haben und sagen, ja, wir möchten die Wahrheit reden miteinander. Jesus ist die Wahrheit. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn wir die Wahrheit lieb haben, dann haben wir Jesus lieb. Lasst uns so eine Liebe zur Wahrheit empfangen. Eine richtige, ja, ich habe das mal von Derek Prince gehört, ein Bibellehrer, den ich sehr schätze, der vor einigen Jahren gestorben ist. Der hat gesagt, ich habe so eine Liebe zur Wahrheit. Er hat gesagt, wenn ich irgendwas mitkriege, was falsch ist, dann steht was auf in mir. Und von meinem ganzen Herzen widerstehe ich dem. Der Lüge. Von meinem ganzen Herzen widerstehe ich der Lüge. Und das fand ich irgendwie stark, ja. Nicht, dass wir dann Menschen widerstehen oder Menschen runtermachen oder sagen, ich weiß es besser, dies und jenes. Zunächst mal widerstehe ich der Lüge. Ich liebe Menschen trotzdem, auch wenn sie eine Lüge erzählen, ja. Aber ich weiß, das, was darüber kommt, das ist nicht von Gott und dem widerstehe ich. Da mache ich kein Fingerbreit auf, meine Tür. Das bleibt alles draußen. Und da bin ich entschieden und das sage ich und das proklamiere ich auch für mich selbst, ja. Ich möchte meine Brüder lieben, die auch daneben liegen. Aber ich rufe das auch manchmal für mich selber aus und ich sage, aber von dem, was sie sagen, nehme ich nicht einen Millimeter an. Weil es ist gegen Gottes Wort. Und da spreche ich für mich und da bin ich entschieden. Und ich glaube, dass es das bedeutet, so eine Liebe zur Wahrheit zu haben und, ja, und zu sagen, Jesus, ich möchte in der Wahrheit sein. Ja. Okay, kommen wir da. Wir haben angefangen mit dem Erdbeben heute. Gut. Ich muss den Sack irgendwie zubinden jetzt. Also wir haben Verführung als Zeichen. Aber dann eben, und das ist der Hauptpunkt für uns, ja, da haben wir, ich glaube, einiges gelernt, einiges gesagt heute Abend, was ich sowieso sagen wollte. Dann sehen wir noch andere Zeichen, wo Jesus sagt, was am Ende kommt. Und gucken wir uns das einfach noch kurz an. Gehen wir nochmal in Matthäus 24. Wir lesen es einfach fertig. Vers 6 sagt er dann, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Das zweite ist, er sagt, es gibt Kriege. Es gab schon immer Kriege, aber das wird schlimm, sagt er. Und er sagt was dazu, was ich sehr gut finde. Er gibt eine Anweisung, er sagt, erschreckt nicht. Es muss so sein. Und man denkt, das ist schon das Ende, wenn man das sieht, aber er sagt, das ist noch nicht das Ende. Also, Kriege und Kriegsgerüchte, seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber das ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden, geht er weiter, Hungersnöte sein. Hunger, Famine, Hunger und
Erdbeben. Da und dort.
Beben. Erdbeeren, ja. Erdmensch.
Erdbeeren. Das ist auch gut.
Erdbeben. Das heißt Erdbeben. Erdbeben. Und dann fasst er das Ganze zusammen. Dies aber ist alles der Anfang der Wehen. Wer von euch hatte schon mal Wehen? Kann ich mal die Hände sehen? Das sind ja nur Frauen. Genau, wie ist das, wenn das anfängt?
Schrecklich?
Nicht so schlimm.
Am Anfang, wie ist es da? Gleich schrecklich?
Nein.
Gleich schrecklich, okay. Wie war es bei anderen?
Harmlos.
Am Anfang harmlos?
Ja.
Und am Schluss?
Schrecklich.
Die Wehen kurz.
Am Schluss schrecklich?
Ja.
Die Wehen bei dir war es gleich schlimm.
Ja. Man sagt mal Wehen kurz und Pausen lang und nachher ist die Wehen lang und die Pausen kurz. Ich war doch bei drei dabei, ja?
Sprichst du aus der Theorie?
Ja, ja. Ich bin bei einer Frau mit der Hannah schon ein bisschen dabei gewesen. Ja.
Auf jeden Fall fasst Jesus das zusammen und sagt, das ist alles erst der Anfang. Ja? Und dann geht es weiter und er sagt, dann, danach, also das fängt erstmal an, danach gibt es was? Eine weltweite Verfolgung. Weltweite Verfolgung. Auf Punkt 5, nee, Punkt 4. Warum? Ach. Ja, zum Glück passt ihr auf. Ja. Weltweite Verfolgung. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und sie werden alle, und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis an das Ende, der wird errettet werden. Also, es gibt eine weltweite Verfolgung hier mit einem großen Abfall der Christen. Und dann gibt es mitten in dieser Verfolgung eine weltweite Verkündigung des Evangeliums. Vers 14, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis allen Nationen zum Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Finde ich der Hammer. Weltweite Verfolgung, weltweite Evangelisation. ihr das gesehen? Es gibt eine weltweite Evangelisation nach Gottes Wort. Wegen mir können wir es auch Erweckung nennen. Aber wie sieht das aus? Wie sind die Umstände? Nicht, wir werden immer alle besser und toller, kriegen riesige Gemeindezentren und werden reich. Und wir werden die ganze Welt evangelisieren. Ja?
Wir machen das halt in vielen, vielen Predigten immer mehr, dass gerade da, wo Verfolgung ist, das Christentum wächst.
Richtig, das ist richtig. Weltweite Verfolgung und inmitten, und das ist doch echt tröstlich, ja. Inmitten dieser weltweiten Verfolgung gibt es eine weltweite Evangelisation. Und das erinnert mich an diese Stelle, wo Paulus sagt, wir sind geachtet wie Schlachtschafe und werden verfolgt und so weiter, aber in dem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Und das ist natürlich so, das habe ich auch von Derek Prince nicht auf meinem Mist gewachsen, oder ich weiß nicht, was gar nicht, er hat gesagt, wenn die Wehen losgehen, ist es wichtig, dass man auf das guckt, was da rauskommen soll. Man muss das Ziel im Auge behalten. Ein Baby soll rauskommen. Und die Wehen sind nicht einfach nur deswegen da, weil du jetzt Wehen kriegen sollst und weil das jetzt dran ist, sondern die Wehen sind deswegen da, weil das Kind jetzt rauskommen soll und weil das Reich Gottes rauskommen soll. Deswegen kommen die Wehen. Und im Vorfeld sieht es ganz schlimm aus, weltweite Verfolgung, aber weltweite Evangelisation. Und dann wird das Ende kommen, ja. Weltweite Verkündigung, mitten in Verfolgung, das ist, finde ich, absolut der Hammer, wie Gott das macht. Ja. Dann geht es nochmal weiter, dann das gucken wir nur ganz kurz drüber, es gibt dann einen Gräuel der Verwüstung, der in Daniel angekündigt ist, in den nächsten Versen steht das da. Ich denke, das bezieht sich irgendwie auf Israel, auf den Tempel, bin ich mir nicht ganz klar, was das ist. Dann spricht Jesus auch davon, dass es eine große Bedrängnis gibt, wie es von der Anfang der Welt nie war, Vers 21. Und diese Tage werden verkürzt, so schlimm sind die. Also eine große Bedrängnis. Und dann ganz zum Schluss, das neunte Zeichen wäre dann ab Vers 29, dass dann auch kosmische Zeichen sind. Die Sonne verfinstert sich, der Mond verfinstert sich, mit Sternen passiert was. Ja. Also die kosmische Ordnung kommt durcheinander. Und dann kommt Jesus wieder. Und in dem Ganzen ist es wichtig, dass wir unsere Häupter erheben, weil unsere Erlösung naht und dass wir uns nicht irre machen lassen, wenn irgendjemand sagt, Jesus ist schon gekommen. Er sagt, wie ein Blitz ausfährt, so wird er wiederkommen, in Vers 27. Wenn wie der Blitz ausfährt, von Osten bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Also alle werden das wissen. Also Jesus malt uns so ein Bild hier und dieses Bild, das sieht nicht so unbedingt gut aus. Ja. Und er sagt auch nicht, dass es da irgendwo eine ganz gloriöse Entrückung gibt daraus. Diese Entrückungstheorie wurde leider erfunden, um Christen zu verführen. Paulus spricht von einer Entrückung. Das müssen wir noch zum Schluss kurz angucken, aber die ist was ganz anderes. In 1. Thessalonicher Kapitel 4 ab Vers 13 lese ich mal vor. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis darüber lassen, über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wir glauben, dass Christus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, und danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in den Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir allezeit beim Herrn sein. So ermuntert euch nun einander mit diesen Worten. Wann ist die Entrückung? Wenn Jesus wiederkommt. Wenn Jesus kommt, der kommt zur Erde und wir gehen ihm entgegen. Das ist die Entrückung. Aber nicht, da gibt es irgendwo ganz große Not und Jesus entrückt uns daraus und wir kriegen davon alles nicht mit, nichts mit. Das ist nicht so. Das gibt es nirgendwo in Gottes Wort.
Das wäre dann zu viel, da müsste mir quasi die siebenjährige Drangsalzeit, dann wäre man quasi umgehen, wenn das so wäre. Theoretisch so.
Das ist aber nicht so. Ich glaube, das ist eine ganz große Gefahr, wenn wir denken, das ist so. Weil wir dann bereiten wir uns nicht darauf vor, auf das, was Jesus uns hier ankündigt.
Aber es gibt viele, die meinen das.
Gut, jetzt binden wir den Sack zu. Das ist ja nicht dafür da, um uns Angst zu machen, aber das ist dafür da, um uns, nicht Angst, aber doch Furcht. Ja? Ein bisschen Furcht ist gut, nämlich Gottes Furcht ist gut. Und Paulus sagt, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Und manchmal muss man das angucken und auch mal erschrecken davor. Sagen, Herr, das ist echt, echt heftig. Und dann die Konsequenzen ziehen und sagen, Herr, ich möchte, dass ich mit meinem Leben in Ordnung bin vor dir. Ich möchte nicht einfach blauäugig durch die Welt laufen und sagen, es ist schon alles okay. Es ist nicht alles okay. Sondern sagen, Herr, okay, prüf mich, ich möchte es ernst meinen, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte die Kosten überprüfen und mein Leben soll dir ganz gehören. Das ist der Anfang, den wir hatten. Mein Leben soll dir ganz gehören. Du bist nicht ein Teil meines Lebens, sondern ich will dir gehören, ich will dir folgen. Nicht aus Angst, sondern aus Dankbarkeit, weil ich weiß, du hast mich gerettet. Und aber trotzdem sagen, Herr, ich will dir folgen. Und ich glaube, diese Entscheidung, die sollten wir einfach festmachen. Ich denke, das ist das Wichtige jetzt aus diesen Tagen raus, dass wir diese Entscheidung festmachen in unserem Herzen und auch sagen, Herr, wenn Sünde da ist, ich möchte das in Ordnung bringen. Ich möchte es nicht tolerieren in meinem Leben. Gibt es noch irgendeine Frage? Noch irgendeine Frage zu irgendwas?
Wann wird das geschehen? Aber er sagt jetzt zum Beispiel mit dem Blitz, gell? Und der Blitz ist ja, das wissen wir ja aus den Naturphänomenen, wenn er kommt wie ein Blitz, dann gibt es vorher das Gewitter und das Donnern.
Es geht um die Art und Weise, wie Jesus aufsteht. Ja.
Ja.
Das ist so offensichtlich, da geht es darum, dass die Leute behaupten, Christus zu sein, die sind es gar nicht. Und er sagt, wenn ich komme, das ist so offensichtlich, der Blitz offensichtlich ist, das sieht jeder.
Ja, aber vorher gibt es das Gewitter, also der sozusagen, nicht das Gewitter, sondern vorher gibt es die Wolken, die aufziehen. Und ich meine, das sollten wir beobachten. Der Blitz kommt auf einmal, aber es gibt immer Wolken, die aufziehen. Und das sind die Dinge, die mit Erdbeben und diese Dinge.
Ja,
das sind die Wolken, die aufziehen.
Genau, Jesus sagt uns ja die Sachen, damit wir schon auch gucken und denken, das könnte das sein. Ja. Aber Zeitbestimmung ist natürlich ganz schwierig, weil zu allen Generationen, wenn die Christen ernsthaft Jesus nachgefolgt sind, haben sie immer gedacht, das ist ganz nah.
Ein ganz wichtiger Punkt ist eben, genau, dass dieses Bereitsein, und ich denke, da gehört ganz viel dazu, das, was wir jetzt gehört haben, diese Liebe zur Wahrheit, mehr als alles andere, mehr als dafür zu leben, irgendwelchen Menschen gefallen zu wollen, sondern um Jesus gefallen zu wollen. Und das mit einer Radikalität und mit einer Hingabe, wo wir immer mehr wollen.
Und genau, und wie machen wir das? Das machen wir zuerst im stillen Kämmerchen, dann machen wir es in der Familie, dann ja, machen wir es in der Gemeinde und dann machen wir es in der Welt. Okay, so schließt sich der Kreis wieder. Und dann könnt ihr eure Notizen nochmal lesen. Und wenn ihr noch Fragen habt, Widersprüche oder irgendwas, ihr dürft mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Und ja, ich würde einfach sagen, wir beten noch zusammen zum Schluss. Und ich möchte es einfach so machen, dass wir aufstehen und dass ihr beten dürft. Ja? Sagt doch dem Herrn was ihr ihm sagen wollt, als Antwort. Laut, ja.